Steffen, bist du immer noch im Protest und hast die Macht an dich gerissen?
Luis, nein, bin ich nicht. Ich bin die Regierung. Herzlich willkommen zur Folge 147. Wir sind der Verhundert Podcast und wir, das ist ein Zwei-Mann-Team mit Luis. Hallo, Luis.
Und Steffen, der mit Notverordnung die Macht an sich gerissen hat und ohne parlamentarische Beschlüsse Entscheidungen trifft, zu meinem Unwillen, zu meiner Unzufriedenheit.
Aha, putsch doch, putsch doch.
Nein, ich denke über Neuwahlen nach. Und übrigens, das ist auch nochmal Thema später in der Folge alles.
Ja, die Folge übrigens, liebe Zeitreisende, das ist der Vorhundert-Podcast. Wir sprechen über Themen, die vor 100 Jahren geschehen sind, unter anderem auch über Neuwahlen, Notverordnungen und so weiter. Luis wird noch aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler vorlesen und uns eine kleine Geschichte von Taiwan am Ende darlegen. Denn Luis, du warst in Asien unterwegs.
Genau, ich bin noch in Taiwan. Wir nehmen diesmal nicht in der kleinen Stadt aus, sondern ich habe mein Go-Mic mitgenommen und sitze im Hotel in Taipei und wir nehmen jetzt die Folge auf und ich kann dann auch aus meinen Eindrücken schildern.
Genau, bevor wir zu den Themen von vor 100 Jahren kommen, sprechen wir mal gerne noch so ein bisschen über Dinge, die so gerade los sind. Und da finde ich es sehr witzig, dass du sagst, du hast das Samsung GoMic am Start als Mikrofon, denn das war das erste Mikro, was wir für vor 100 benutzt haben zum Aufnehmen. Und das ist bei mir auch noch jeden Tag im Einsatz. Das ist nämlich mein Mikro, wenn ich auf Arbeit im Videochat so, also das Mikro benutze ich für den Videochat, wenn ich auf Arbeit spreche.
Ja, Samsung Go Mic hat mich Empfehlung von Holger Klein damals gekauft, Podcaster Lautsprecher, wie man podcastet. Gott, das ist schon alles 10 Jahre her. Wir haben ja dieses Jahr unser 10-Jähriges und das haben wir sogar vor 11 Jahren gekauft. Wir haben dann noch ein Jahr geprobt, bevor wir hier angefangen haben. Und es ist einer der besten Käufe, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich nutze es auch immer mal noch und nach über 11 Jahren funktioniert hier am ersten Tag. Und bin auch sehr zufrieden, bis auf dass halt dieser Micro-USB-Anschluss, das Kabel ist jetzt mal kaputt gegangen seit 10 Jahren, dann musste ich mal noch ein Micro-USB-Kabel kaufen. Der ist etwas anachronistisch, aber ansonsten tolles Teil.
Ja, finde ich auch. Besonders die Größe. Gut, das ist jetzt so eine Art Werbung gewesen, aber wir bekommen kein Geld dafür. Nun ja, oder auch das muss mal sein. Wir sind da ein bisschen
Wir sind
wohlwollend.
einfach Fanboys. Und ja, wie gesagt, ich hatte einen schönen Urlaub in Taiwan und vor allen Dingen ich habe sehr, sehr viel über die taiwanesische Geschichte gelernt, die ich unfassbar faszinierend finde. Und was vor 100 Jahren in Taiwan passiert ist, haben wir zum Schluss der Sendung als Extra-Teil. Steffen, was ist bei dir so los? Wie ist es denn in Berlin?
Ja, wettermäßig, Luis, wird bei dir besser sein als hier. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, die hier so kommen werden.
Ja, ich auch, weil ich zurück bin. Anfang April, Steffen, freue ich mich, wenn wir uns dann endlich wiedersehen.
Ja, ich bin mir sicher, dass das Wetter dann wieder besser werden wird. Ja, gut. Luis, ansonsten habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Daher lass uns doch mit der Folge starten.
Ja, und ich höre den Tiger brüllen. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr warum.
Dann kommen wir also zu den Themen von vor 100 Jahren. Luis, was hast du als erstes Thema mitgebracht?
Also ich habe eine kleine Rubrik zur Innenpolitik im Deutschen Reich. Und zwar, der Reichskanzler Marx hat die Reichstagsauflösung beantragt. Das liegt daran, das hatten wir in den Folgen davor, dass es ja die Notverordnungen gelten, die es die Regierung erlaubt, ohne parlamentarische Zustimmung Gesetze aufzustellen. Und Marx möchte diese Notverordnung verlängert haben und die Opposition nicht. Und die hat die Mehrheit. Und aus der Situation gibt es aus seiner Sicht keinen Ausweg, als den Reichstag auszulösen und um Neuwahlen auszurufen.
Na, das ist so ein begehrtes und bekanntes Mittel, das wir jetzt schon bei einigen Regierungen vorher mitbekommen haben. Wenn man sich als Regierung nicht durchsetzen kann, dann löst man den Reichstag auf.
Ja, und zum einen ist es, glaube ich, auch sehr demokratisch, weil jetzt kann ja der Wähler entscheiden, was er möchte. Wenn er sagt, die Idee mit diesen Ermächtigung, Notverordnung und die Politik von Herrn Marx gefällt mir, dann kann er die entsprechende Partei wählen und andersrum. Es ist eine sehr demokratische Lösung. Andererseits, wenn man das immer und immer und immer und immer wieder macht, hat das auch einen destabilisierenden Effekt, weil sich die Leute fragen, was machen die denn da eigentlich? Und über die Wahlen ist der Reichstag auch so nicht handlungsfähig. Und das macht einen unstrukturierten, unkoordinierten Eindruck. Meine Privatthese ist immer, Achtung, private Meinung, der Deutsche möchte nicht so sehr behelligt werden. Der will nicht so viel Streit und der will nicht so viel Chaos, sondern der will das Gefühl, dass sich jemand um alles kümmert. So eine Mutti, ja, wie die Frau Merkel zum Beispiel, die sagt, ja, das wird schon. Ja, und das ist natürlich dann gut für die Feinde der Demokratie. Aber das ist die Situation jetzt vor 100 Jahren und dann haben wir in der nächsten Folge, wie die Wahl ausgegangen ist.
Ja, also ich könnte ja auch nicht mehr sagen, welche Regierungen in den letzten 2 Jahren da im Reichstag nochmal waren. Weil das so häufig passiert und so häufig durchrotiert, da stelle ich mir das auch echt schwierig vor für die Personen, Menschen, die damals gelebt haben. Die sehen wahrscheinlich auch gar nicht mehr durch.
Ja, davor war Stresemann zum Beispiel und der war Reichskanzler. Und davor hatten wir den Geschäftsführer von der Hapag-Lloyd. Ich kriege den gerade nicht zusammen, wie der hieß. Aber genau das ist ja das Problem. Und gerade im Deutschen Reich, die Leute haben keine Demokratieerfahrung. Weite Teile, gerade der bürgerlichen Mitte, stehen der Demokratie ablehnend gegenüber, halten das alles für Hokuspokus-Fidibus. Und diese permanenten Unsicherheiten und Neuwahlen spielen auch in die Karten derjenigen, die gegen Demokratie argumentieren. Aber lass uns das in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen, den Ausgang besprechen. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnen, dass es darum geht. Es ist aber nicht alles sozusagen auch Konfrontation, sondern es gibt auch eine Absprache mit Oppositionsführern. Und somit kann Marx noch vor der Auflösung eine wichtige Vorlage für die wirtschaftliche Neuordnung durch den Reichstag bringen, wie ein neues Postfinanzgesetz oder Notetatgesetze. Also was gut ist, dass der Mehrheit des Reichstags in der Lage ist, zusammenzuarbeiten, den Laden am Laufen zu halten.
Also da gibt es so eine Absprache, wenn ihr mir diese Gesetze noch gibt, dann löse ich den Reichstag neu auf und dann kann neu gewählt werden, was der Opposition ja eventuell noch mehr Stimmen und mehr Macht in der Regierung verleihen würde.
Also das habe ich so nirgendwo gefunden in meinen Quellen, so wie du das formuliert hast. Ich habe das anders aufgefasst, also ähnlich wie du, aber anders aufgefasst im Sinne, dass, weil so eine Wahl ja sehr lange dauert und in der Zeit der Reichstag nicht handlungsfähig ist, man sich noch geeinigt hat auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und den auch gemeinsam verabschiedet hat vor der Wahl, dass sozusagen die Post finanziert werden kann und wir einen Notetat haben im Land.
Ach so, es klang jetzt für mich so, als ob das so eine Art, wenn ich das mache, dann müsst ihr mir aber auch bei den Sachen zustimmen. Sachen, okay.
Also wie gesagt, habe ich so nicht gefunden, ist aber nicht unmöglich. Der Reichskanzler hat das Recht, jederzeit den Reichstag auszulösen. Das kann er einfach machen, zusammen mit dem Reichspräsidenten. Aber ja, das kann sicherlich auch damit reingespielt werden. Vielleicht das nächste Thema ist, das ist auch etwas, was man sich später, haben wir ja noch die USA-Reise von Harry Graf Kessler. Und ich finde es immer sehr, sehr wirklich entsetzend, dass damals das Deutsche Reich in Siedlungshilfe bekommen hat. Das US-Repräsentant Tantenhaus in Washington hat 10 Millionen US-Dollar bewilligt, das ist damals einiges Geld, um Lebensmittel für deutsche Frauen und Kinder einzukaufen. Ich hab hier auch ein Bild gefunden im Chronikbuch, wo sozusagen ein Sonderzug nach Wien mit 700 unterernährten Berliner Kindern nach Wien geschickt wird, damit die dort aufgepäppelt werden. Also wir haben die Bevölkerung hungert, gibt Entwicklungshilfe. Und gleichzeitig sorgen in der Schweiz die wenigen Deutschen, die sich eben einen Winterurlaub leisten können, für Irritation. Die Presse in der Schweiz zeigt auch, dass es da einen Kontrast gibt zwischen dem Luxus der Kurgäste und dass die Schweiz auch wie die USA Entwicklungshilfe an Deutschland leistet. Und die Zahl der Hundeschlachtungen in Deutschland ist um 100% gestiegen. Und wir hatten ja auch den Report von Harry Graf Kessler, die Kinderhölle von Berlin, dass weit über die Hälfte der Kinder in Berlin unterernährt sind, wenn sie eingeschult werden.
Ja, also so viel zum Thema, früher war alles besser. Ich kann mir das schon vorstellen, dass du, wenn du jetzt Schweizer bist zu der damaligen Zeit, dass du da sehr verwirrt bist. Ne? Deine Regierung sagt, dass sie jetzt Gelder schickt nach Deutschland, ins Deutsche Reich, weil da die Leute unterernährt sind. Gleichzeitig bewirtest du aber einen reichen Deutschen gerade, vielleicht weil du Kellner hast oder so. Finde ich schon, ja, da kann man schon mal auf Fragen kommen.
Absolut, das passt nicht zusammen. Dann das nächste größere Thema, der Hitler-Prozess am Volksgericht in München ist beendet.
Ah, ja.
Fotografien waren nicht zugelassen und es gab sehr, sehr milde Urteile, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, da haben wir ja die alle unsere Zeitreisende, die uns gerade zuhören, die haben ja schon darauf vorbereitet, dass es so kommen wird. Ich glaube, das ist auch allgemein bekannt. Hast du da Zahlen, Fakten, was für Urteile es da gab?
Ja, also das Volksgericht in München hat einmal, was denkst du, also vielleicht so als Hintergrund, die Minimalstrafe für Hochverrat ist 5 Jahre. Ne? Mhm. Und was glaubst du, was hat General Ludendorff bekommen? Der war ja mit der Hauptinitiator mit Hitler.
Also ich schätze, dass er maximal 5 Jahre bekommen hat. Maximal. Ich würde sogar fast sagen, auch wenn das die Minimalstrafe ist, hätte er vielleicht sogar weniger als 5 Jahre bekommen.
Unter Würdigung seiner Feldherrenverdienste wurde er freigesprochen.
Ah, gut.
Ja.
Mit Freispruch habe ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sagst du jetzt sowas wie 6 Monate. Aber Freispruch ist ja nochmal härter, krass.
Ja, also das war, glaube ich, das ist das Problem, dass die halt nicht 6 Monate vergeben können. Wenn du sagst, das war ein Hochverrat, was es ja offensichtlich ist, dann, weil jetzt haben die ja vor Gericht auch nochmal bestätigt, dass sie das wirklich vorhatten, dann kannst du da nicht 1 Jahr geben. Ne? Du musst halt entweder den irgendwie freisprechen oder halt 5 Jahre geben oder aufwärts.
Ja, okay. Ja, das ist dann schon wieder logisch, ne? Wenn du das so erklärst, das ist schon wieder so bescheuert logisch. Ja, also ich würde ihn weniger als 5 Jahre geben, aber es geht ja nicht. Da muss ich ihn freisprechen.
Vor allen Dingen, mir wird richtig schlecht Feldherrenverdienste. Also ich meine, im Ergebnis, was hat Ludendorff erreicht mit Hindenburg? Die haben ja für lange Zeit eine Militärdiktatur erreicht zur Zeit des Ersten Weltkriegs, die Politik in die zweite Reihe gedrängt, dadurch politische Lösungen fast unmöglich gemacht, erklärt, dass sie den Krieg schon gewinnen werden, was sie nicht haben. Und als der Krieg militärisch verloren haben, haben sie das Schwert hingeworfen, die Regierung vorgeschickt, einen Frieden auszuhandeln und hinterher sich erklärt, Dolchstoßlegende, also wir wurden ja verraten nach dem Motto. Also mir hört der richtig schlecht. Ich finde, der Herr Ludendorff hat keinerlei Verdienste. Der hat maßgeblich dazu beigetragen, über alle Unglücke, die Deutschland in den letzten 100 Jahren passiert sind, oder mehr als 100 Jahren, hat er maßgeblich dazu beigetragen. Die Welt wäre ohne ihn besser gewesen, ist meine private Meinung.
Es ist noch nicht mal so, dass du was Positives sagen kannst, wenn du fragst, was hat Ludendorff jemals für uns gebracht? Da kannst du noch nicht mal sagen, den Aquädukt. Ja, du kannst nur sagen, die Dolchstoßlegende.
Nee. Ja, also ich glaube, dass es jemand ist, der aus Überzeugung und Patriotismus gehandelt hat. Aber wenn er sich auch damit Leuten wie Hitler einlässt, da ist es mir völlig unmöglich, milde zu walten. Da wird wirklich schlecht, wenn ich das lese. Was glaubst du, was Hitler bekommen hat? Und vielleicht lass mich mal etwas erklären, wie der Prozess sozusagen ablief. Also die Hauptangeklagten haben sich offen zur Absicht des Regierungsumsturzes bekannt. Und der ganze Prozess ist ein Triumph, weil halt Hitler erstmals wirklich bekannt wird. Dadurch, sobald es immer darum geht, mit der Beteiligung der bayerischen Regierung. Wir hatten ja gesagt, dass der damalige Chef der bayerischen Regierung von K. und auch der damaligen Chef der bayerischen Reichswehr von Lossow, die waren ja alle beteiligt. Und auch der Chef der Landespolizei, die wollten ja Berlin stürzen, die wollten die Revolution und die hatten lange agiert und nur weil die sehr zögerlich vorangegangen sind, ist Hitler mit Ludendorff vorgeprescht und hat auch die gezwungen, gegen ihn vorzugehen. Das war ja das ist sozusagen ein Paradoxum in diesem ganzen Vorfall. Und immer wenn es um diesen Involvement der offiziellen Regierung und der Militär und der Polizei in Bayern bei diesem Putsch gab, dann wurde es geheim, dass das halt bloß nicht an die Öffentlichkeit kam und die Leute wurden auch nicht vor Gericht gestellt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen war das die Regierung halt auch wichtig, dass der Prozess in Bayern stattfindet, nicht in Leipzig beim Reichsgericht, um genau aufzupassen, dass das eben nicht passiert, dass halt die offiziellen Regierungsleute nicht vor Gericht enden. Und ich habe hier ein Zitat von einem, der im Prozess dabei war, Hans von Hilsen, Zitat. Dieses Monstre-Prozess im ehemaligen Speisesaal der Kriegsschule an der Plutenburgstraße kann ich niemals ohne Bitterkeit denken. Was dort in Szene gesetzt wurde, ist immer wie Münchens politischer Karneval. Ein Gerichtshof, der den Herren Angeklagten immer wieder die Gelegenheit gibt, stundenlang Propagandareden zum Fenster hinauszuhalten. Ein Beisitzer, der nach Hitlers erster Rede, ich hab's mit eigenen Ohren gehört, erklärt, doch ein kolossaler Kerl, dieser Hitler. Ein Vorsitzender, der duldet, dass von der höchsten Spitze des Reiches als von seiner Hoheit Herrn Fritz Ebert gesprochen wird, in Klammern Hitler, und dass man ihn, also im Sinne von, dass er ihn nicht Reichspräsident nennt, und dass man die Reichsregierung eine Verbrecherbande nennt, mir kam, während ich täglich viele Stunden diesen durch und durch unwürdigen Theater zusehen musste, die Erinnerung an den Juli 1919. Damals hatte ich vor diesem selben Volksgerichtshof die lange Reihe der Prozesse gegen die Männer der Räterepublik München mitgemacht. Und dann erzählt er halt, es gab ja diese Räterepublik in München, das war halt eine linke Bewegung, München aus dem Reichshaus zu lösen, den Kommunismus einzuführen. Und der Prozess war ganz, ganz anders. Alle wurden zu langen, harten Strafen verurteilt. Sie bekamen keine Gelegenheiten, ihre Propaganda zu betreiben. Der Angeklagte wurde nicht mit dem Titel Herr tituliert und alle waren im Sträflingskitteln. Hitler saß da im Jackettanzug, im Eisernen Kreuz, und das Ganze ist ein einziger Siegeszug. Also da wird links und rechts ganz anders behandelt. Also so lief der Prozess ab. Und was würdest du sagen, was hat Hitler bekommen als Strafe?
Also ich weiß, dass er eine Strafe bekommen hat, die er früher abbrechen durfte. Da er eine Strafe bekommen hat und wir gelernt haben, es kann nicht unter 5 Jahre gewesen sein, sage ich 5 Jahre.
Genau, er hat die 5 Jahre bekommen, die aber, Spoiler Alert, er nicht voll absitzen musste. Und ich glaube, er war sogar, also ich an deiner Stelle wäre froh gewesen, weil nichts ist stärker als der Märtyrer.
Ja.
Er ist ja sogar bereit, für seine Gedanken in den Knast zu gehen. Ja, also das ist ja, kann man leider sehr gut verkaufen, ist aber alles kompletter Käse.
Ja, das wurde ja dann auch später mit der Propaganda komplett ausgeschlachtet. Also für ihn ein voller Erfolg. Auch die Haftbedingungen später sind ja mehr als dürftig. Ne? Also er kriegt ja Besuch, er kann da sein furchtbares Buch da schreiben. Also in der Hinsicht. Eigentlich macht er ein Sabbatical, kann man so sagen.
Ja, also eine einzige Katastrophe. Und die zeitgenössischen Blätter schreiben schon, das Kernproblem war, dass man erlaubt hat, das in München stattfinden zu lassen. Da haben die Bayern die Hausmacht. Und es war ja bekannt, dass in Bayern die ganze Politik da verbandelt war. Dass die ganze starke konservative Politik in Bayern für den Sturz der Republik war und auch bereit ist, mit rassistischen, völkischen Gedanken zu arbeiten dabei.
Ja, also dann werden wir jetzt also demnächst die Haft von Hitler erleben und dann der Mensch lässt uns jetzt die nächsten Jahre nicht mehr los.
Ja, wir haben noch ein bisschen Pause, wir haben noch die goldenen 20er und er ist jetzt erstmal im Knast, aber ja, leider ist es so.
Kommen wir zum nächsten Thema, Luis.
Ja, und zwar, das ist ein wirklich positives Thema und wir haben ja noch das offene Reparationsproblem. Wir hatten die Ruhrgebietsbesetzung, wo die Franzosen offiziell gesagt haben, wenn die Reparationen, die nachgewiesenermaßen nicht bezahlt wurden vom Deutschen Reich, nicht geliefert werden, dann besetzen wir das Ruhrgebiet und pfänden. Das war die Idee. Unterschwellig geht es auch darum, langfristig das Deutsche Reich zu schwächen, um die eigene Sicherheit zu garantieren und die eigene Grenze an den Rhein vorzustoßen. Es gab jetzt, daraufhin gab es den Streik, den Generalstreik, der bezahlt wurde aus Berlin, der die Hyperinflation ausgelöst hat. Und wir hatten jetzt monatelang einen Stillstand und die Situation wurde eigentlich immer schlimmer. Und jetzt gab es vor kurzem den Durchbruch, dass der Generalstreik abgebrochen wurde, obwohl das Ruhrgebiet erstmal besetzt bleibt. Gleichzeitig gibt es jetzt in Paris einen Schritt in die richtige Richtung. Es gibt ein internationales Sachverständigungskomitee unter Vorsitz eines US-Bankiers namens Charles Gate Dawes. Und diese Kommission heißt deswegen Dawes-Kommission. Und diese hat ein Gutachten zur Operationsfrage vorgestellt.
Und das hast du jetzt schon so eingeleitet, als ob die Ergebnisse etwas realistischer sind als das, was man bislang hatte bezüglich der Reparation.
Ja, und zwar, hörst du an meiner Stimme raus. Und zwar, man kommt weg von diesem Elend der Politik, sondern auf den Boden Richtung Sachverstand. Was heißt das konkret? Das sind halt neutrale Finanzexperten, das war die Idee. Und die sagen das, was halt total Sinn macht, dass die wirtschaftliche Erholung des Deutschen Reiches die Voraussetzung ist, wenn man Reparationen haben will. Ja, du kannst einem sterbenden Mann nicht nochmal Blut abzapfen, sondern man muss ihn erstmal irgendwie aufpäppeln, bevor man ihn schlachtet. Ja, das ist einfach sinnhaft. Und sie verurteilen die Ruhrbesetzung. Wenn es darum geht, Reparationen zu bekommen, macht es keinen Sinn, das Ruhrgebiet zu besetzen. Und sie empfehlen, dass es erstmal eine Starthilfe, eine 800 Millionen Goldmark Starthilfe als Anleihe gibt. Und dann sollen erst in 5 Jahren wieder Reparationen in der vollen Normalhöhe von 2,5 Milliarden Goldmark bezahlt werden. Das heißt, Deutschland, das Deutsche Reich bekommt eine Atempause, es bekommt eine Starthilfe.
Ja.
Und die US-Amerikaner engagieren sich endlich wieder innerhalb des europäischen Raums für diesen Wirtschaftsfrieden. Auf Grundlage dieses DAWS-Plans gibt es neue Verhandlungen zwischen Deutschen und Alliierten. Und natürlich ist die Reichsregierung zufrieden mit den Ideen und sagt, Zitat, praktische Grundlage für die schnelle Lösung des Reparationsproblems. Und die Rechtsparteien, wie immer so eine destruktive Rechtspartei ja ist, die kritisieren das, weil die wollen ja eigentlich keine Lösung. Die haben ja auch keine, sondern da wird natürlich trotzdem kritisiert und kritisiert ohne Ende. Die bürgerlichen, mitteldemokratischen Parteien sehen das alles als ein Zeichen in die richtige Richtung.
Ja, hast du ungefähr nochmal Daten für uns zur Hand? Also wann wurde der Reichstag aufgelöst und wann kam diese Meldung, wann hat das Komitee die Ergebnisse herausgegeben? Hast du da ungefähre Zeitspanne für uns, dass man das so zeitlich einordnen kann?
Ja, also dieses Komitee war am 9. April.
Ja.
Die Reichstagsauflösung war am 13. März. Also erst kam am 13. März die Reichstagsauflösung und am 9. April wurde der Bericht der DAWS-Kommission vorgestellt.
Na, da stelle ich mir, wenn sowas heute passieren würde, stelle ich mir das als richtig schweres Argument vor, diese Regierung nochmal neu zu wählen. Also die haben ja etwas erreicht, was alle davor nicht erreicht haben, nämlich dass erstmal ein bisschen Ruhe ist, dass du sogar Hilfe bekommst, um die Wirtschaft aufzubauen, gerade in so einer Zeit, wo deine ganzen Kinder in den Schulen unterernährt sind. Also ich glaube, also wäre ich Regierungspartei gewesen und würde neu gewählt, also möchte neu gewählt werden, dann würde ich das zum Kernthema machen meines ganzen Wahlprogramms.
Ja, ich hätte auch ein Zitat dazu von Stresemann ausgesucht aus seiner Erinnerung. Er sagt, Zitat, eine Reparationslösung ist nur möglich, wenn an der Ruhe, Friede und Arbeit herrscht. Beginnt aber eine neue Ära von Zwangsmaßnahmen, so ist nicht nur die Atmosphäre für eine Verständigung, sondern auch die wirtschaftliche Grundlage dafür gefährdet. Deutschland hat durch den Wunsch direkter Verhandlungen von Staatenstaat über diese Frage zu erkennen gegeben, wie sehr ihm daran liegt, die Grundlage einer Verständigung nicht zu zerstören. Die Verantwortung für ein Scheitern dieser Bestrebung würde bei denjenigen liegen, die eine solche Verständigung unmöglich machen. Also das ist genau dann das ist das Kernthema, dass diese Idee genau die richtige ist.
Ja. Also, Wahnsinn, dass es mal richtig läuft aus heutiger Sicht für eine Regierungspartei. Ja. Vor 100 Jahren.
Ja, aber man sieht ja auch, die Rechten haben das trotzdem kritisiert, weil für die ist Zusammenarbeit mit dem Ausland verrat an das angebliche Vaterland, dem man so toll angeblich dienen möchte. Dabei sind es ja die den meisten Schaden verursachen fürs eigene Volk, genau.
Ja, das ist ja deren Agenda. Das ist ja, also erstens als Oppositionspartei musst du immer kritisieren, was die Regierung gerade macht. Sehen wir auch in der heutigen Zeit, egal wie sinnvoll das ist. Und dann auch noch als Rechtspartei, was du sagst, das ist einfach auf deren Agenda. Ja.
Natürlich hat auch Heinrich Tesla, der ist gerade Rundreise in den USA, aber der wird dann in den USA auch angesprochen zu den DAWS-Plan. Und er wurde dann interviewt von seinem laut Tagebuch Journalisten aller New Yorker Zeitungen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Lassen wir das mal im Raum stehen. Und er sagt zu, Zitat, Tariq Kessler, Journalisten aller New Yorker Zeitungen, Zitat. Ich sagte, als Grundlage künftiger Verhandlungen und als Ausgangspunkt schiene er mir nach flüchtigem Lesen geeignet.
In drei Punkten müsse er aber noch ergänzt werden. 1. Die Gesamtsumme der deutschen Schuld müsse festgelegt werden. 2. Frankreich müsse erklären, ob es das Rheinland innerhalb der Versailler Fristen und das Ruhrgebiet sofort nach Einsetzung der neuen von Dorfs Bericht geforderten Garantien räumen wolle. 3. Es müsse sich zeigen, ob die Übermittlung von Summen, die über den Exportüberschuss Deutschlands hinausging, ins Ausland möglich ist. Der Dorfsbericht umgehe diese Schwierigkeit, indem er diese Kapitalausfuhr einem neuen Unterkomitee anheimstelle.
Das klingt nach drei sinnvollen Forderungen aus meiner Sicht. Vor allem dieser Punkt, dass man diese Reparationshöhe jetzt mal festlegen muss. Und natürlich muss sich Frankreich auch dazu äußern, ob es jetzt nun die Gebiete wieder verlässt oder nicht.
Aber für mich ist das auch so sehr hochintellektuell hinten durch die Brust ins Auge. Also ich finde, das ist für mich so eine Aussage wie nachts ist kälter als draußen, wenn ich ehrlich bin. Das klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr logisch. Ja. Nur, wenn ich drüber nachdenke, was ist das Dorfskomitee? Das sind unabhängige Finanzexperten. Das heißt, die sind weder Frankreich, ja, noch sind sie die Alliierten und können sie wirklich über Leistungsfähigkeit Deutschland entscheiden. Was ich damit sagen will, wenn er erfordert, dass im Dorfsbericht drinsteht, dass die Gesamtschuld festgelegt werden müsste, das kann dieses Komitee gar nicht. Das können ja nur die Alliierten, die Siegermächte aus dem Versailler Vertrag.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Der stellt eine richtige Forderung an die falsche Partei an. Ja. Also, so wie es in der Tagebuch wirklich steht, sagt er, das soll ja in diesen Dorfbericht mit rein und das können die gar nicht leisten. Gleichzeitig kann auch dieses Komitee ohne Franzosen, ohne den französischen Präsidenten keine Garantien über die Entsetzung des Ruhrgebiets leisten. Das können die gar nicht. Ja. Also, ich meine, das war richtig, aber das müsste er dann, wenn dann, an die richtigen Stellen adressieren.
Vielleicht meinte er auch, dass dieser Dorfsplan sehr viele gute Punkte halt festlegt. Und er meint, vielleicht muss man jetzt darauf aufbauend nochmal Äußerungen tätigen. Weißt du, dass man das als Grundlage hat für die zukünftigen Diskussionen. Und dann ist es aus meiner Sicht einem völlig valide, das so zu sagen und so zu formulieren.
Da wäre ich völlig d'accord, dem würde ich zustimmen. Hier steht nur sein Tagebuch, aber es hat sein Tagebuch für sich geschrieben, ist auch fies, da das jedes Wort so zu nehmen. Da steht, Zitat, in drei Punkten müsste der Dorfsplan, aber noch ergänzt werden. Ist jetzt gemein, 100 Jahre später, da wirklich Wort für Wort das wortwörtlich zu nehmen. So wie du das gesagt hast, Steffen, wäre ich voll dabei. So wie es hier steht, finde ich es wenig hilfreich. Also ich habe Arbeit immer viel mit sowas zu tun und es ist nicht zielführend an die richtige Wünsche, an die falsche Adresse zu richten. Das ist nur meine persönliche Erfahrung. Nur mal aufpassen, wer für was wirklich zuständig ist.
Ja, da habe ich in den letzten Tagen auch viel mit so einem Ding zu tun gehabt.
Also es ist immer ganz wichtig, dass wenn man irgendwas adressiert, dass man wirklich weiß, wofür die zuständig sind. Weil ansonsten fadet man der Sache oft, weil dann geht es dann los und dann kommt keiner mehr wirklich zum eigentlichen Thema, weil das, ja.
Ja.
Weil dann die braune Masse im Kreis fließt, sagen wir es mal so.
Wir schweifen dann ab, genau.
Ja, vielleicht das letzte Thema ist noch, bevor wir zum Harald-Kraft-Kressler-Teil kommen, ist Hugo Stinnes. Das ist ein Großindustrieller, keine Ahnung, so ein Name heute wäre vielleicht Elon Musk oder bei den USA Henry Ford. Der ist gestorben. Er ist der Gründer des größten Konzerns der Nachkriegszeit. Er war erst 54 Jahre alt. Und wie mächtig war dieser Mann? Der hatte 1535 selbstständige Unternehmen, die er kontrolliert hat, in 2888 Betrieben und war Herr über 600.000 Arbeiter.
Das ist ordentlich,
ja. Ja.
Wahnsinn.
Und war natürlich auch im Reichstag für die DVB, gleiche Partei wie Stresemann. Die beiden waren sich nicht immer grün und der ist jetzt gestorben. Ja. Sehr jung, viel zu jung.
Bei sowas ist ja auch dann die interessante Frage, ne? Es gibt ja dann, wenn das der Obermufti von so vielen Betrieben war, dann wird die Wirtschaft da sicherlich auch erstmal sehr, sehr feinfühlig drauf reagieren und genau gucken, wer kommt jetzt da in die Nachfolge, was passiert da jetzt, stelle ich mir dann auch sehr interessant vor, wenn du so vor allem an der Börse gerade Geld handelst. dass du da genau hinguckst, was da jetzt eigentlich mit den Betrieben vor allem passiert.
Ja, hier als Spoiler, also die Erben von Hugo Stinnes, die können das nicht halten. Also diese Machtkonzentration, diese einmalige, zerschlägt sich sehr zeitnah.
Naja.
Arm wird da keiner, aber das halt diese Konzentration mit dem Reichstag-Mandat und den politischen Einfluss ist nicht mehr vorhanden.
Ja. Da werden sicherlich auch einige drauf spekuliert haben an der Börse. Gut, also Stinnes ist tot vor 100 Jahren.
Richtig, und dann würde ich sagen, der Elche, ja, er guckt hinterm Kaktus hervor, weil er ist gerade in Los Angeles, es ist ganz schön warm für so einen Elch, ja, und er bereist die USA, und wesentlich inoffizieller als davor, also er wurde nicht so sehr eingeladen und ist eher als Privatier unterwegs, und er freut sich eigentlich in Ast, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Zeit für ihn. Ich wollte jetzt einfach nur mal runter erzählen, wo er denn überall war in 4 Wochen.
Ja, bevor du das machst, vielleicht auch, es kann ja immer mal Leute geben, die uns zum ersten Mal hören, die fragen sich jetzt, was, die reden jetzt über Elche? Nein, wir reden über Harry Graf Kessler. Luis hat sein Tagebuch und berichtet immer, was er in den letzten Wochen seit der letzten Folge erlebt hat. Und Harry Graf Kessler, wir haben schon ein bisschen über ihn geredet, deswegen dachte ich auch, wir wären vielleicht sogar schon im Harry Graf Kessler Teil, aber nein. Erst wenn das Wort Elch fällt, sind wir im Harry Graf Kessler Teil. Und dieser Mann ist jetzt in Los Angeles.
Richtig, der hat 9000 Seiten geschrieben, der hat fast 50 Jahre ein Tagebuch geführt, ohne große Lücken. Und der bietet sich einfach an, A, weil er wirklich gut schreiben kann, und B, der ist der Forrest Gump in der Zeit von vor 100 Jahren. Das heißt, er hat alle wichtigen Leute eigentlich viel getroffen. Trifft jetzt auch in der Zeit wenigstens den deutschen Botschafter in den USA, der hat Einstein getroffen, der hat viele berühmte Künstler getroffen, selber künstlerisch aktiv, selber sehr reich geboren, und hat Einstein getroffen, hat viele, viele Zeitgenossen und bekommt halt einfach einiges mit. Und deswegen lohnt sich, sein Tagewerk zu lesen. Wir versuchen halt darüber einen Einblick zu geben, wie die Welt von vor 100 Jahren aus dem Blick eines Zeitgenossens.
Was macht denn so ein Elch in Los Angeles? Also löffelt der jetzt Kakteen aus und schlürft die, oder was macht er?
Tagebuch schreiben. Es sind sehr viele Seiten. Ja. Also ich wollte nur einmal kurz durchzählen, wo er überall war, dass man sich so vor Augen führt. Er war 15., 16., 3. in Los Angeles, 17., 3. im Sacramento, 18., 3. in Portland, Oregon, 19., 3. in Seattle, 20., 3. hatte er eine River-Tour, also eine Flusstour gemacht auf dem Columbia River. Ne? Dann war er am 21.3. in Livingston, Montana. Dann ist er mit dem Zug nach Minneapolis gefahren, am 23.3. dort angekommen, 27.3. Chicago, dann am 29.3. Buffalo. Dann hat er die Niagara-Wasserfälle besucht am 30.3. Das waren ja 2 Wochen. Danach ist er nach New York, dann nochmal nach Princeton, dann nochmal nach Philadelphia, dann nochmal nach Chicago, da waren wir vorher auch, Pittsburgh und New York. So, das sind jetzt die 4 Wochen.
Boah, also wir sind uns aus der Ferne zugeschaltet, aber meine Augen drehen sich im Kreis, mir wird schwindelig vor so vielen Events.
Da hat er auch sehr viel beschrieben. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen vor uns liegen, weil auch jeden Tag woanders war, ein Reisetagebuch. Und da habe ich jetzt so 2, 3 Stellen rausgesucht, aber ich möchte jetzt nicht jeder Aspekt seiner Reise wiedergeben, weil sein Reisetagebuch ist ja auch nur für sich geschrieben, mit einem sehr, sehr persönlichen Blick. Da wird zum Beispiel alles mit Deutschland verglichen und auch alles mit dem Blick von einem doch überselbstbewussten, hochgebildeten Kultureuropäern auf die Amerikanern mit einem guten Schuss Arroganz. Und das muss natürlich alles komplett in einem Teil wiedergegeben werden. Aber ich habe so einige Momos, wie ich ihn nennen möchte, rausgesucht.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, dann fangen wir an. Was sein Eindruck von Los Angeles, 16.3. Er ist bei Freunden dort im japanischen Garten und kann dort aus diesem Garten einen umfassenden Blick über die Riesenstadt haben. Und die hat schon damals 1 Million Einwohner und gilt laut seinem Tagebuch als die ausgedehnteste Stadt der Welt und sagt, Zitat,
Los Angeles ist mir sympathisch. Die leichte, anregende Luft, das klare Licht, der südliche Himmel, das lustige Treiben in den Straßen erzeugen als dauernden Unterton in mir ein leises Glücksgefühl. Es ist eine Stadt, die der Seele Schwingen gibt. Und wenn nichts Besonderes vorgeht oder zu sehen ist, die Atmosphäre von Florenz mit dem Leben von Paris oder Neapel Ich würde sie die Stadt sorgenlos nennen, aber mit einer gespannten Energie, die jeden mitzureißen scheint. Der Rhythmus ist amerikanisch, ja, überamerikanisch, die Atmosphäre, die der glückseligen Inseln. Es ist vielleicht die einzige Stadt Amerikas, wo das Glück endemisch ist. Mann, ich meine, jedem Einzelnen in der Straße ist dort glücklich. Man weiß nicht warum.
Okay, das sind mal positive Worte von Harry Graf Pessler. Also Los Angeles darf sich geadelt fühlen. Das hat man nicht häufig.
Ja, und dann reist er halt Richtung Norden. Also er kommt dann in Seattle an, 3 Tage später. Und hier beschäftigt er sich mit den, wie heute gab es damals noch viele Deutschen, die frisch eingewandert waren in Amerika. Und zu denen, die er dort in Seattle viel sieht, sagt er, Zitat:
Vielleicht wäre es für Deutschland ebenso wie für Amerika besser, wenn die Deutschen in Amerika aufhören, Deutsche zu sein. Das Deutschtum in Amerika ist meistens nur eine Schule der Erbärmlichkeit. Der Deutsche, der Deutscher bleibt, fühlt sich hier als kleiner Mann und nimmt alle elenden Eigenschaften des kleinen Mannes, Kriecherei, Verlogenheit, Ängstlichkeit, Drückebergerei in öffentlichen Angelegenheiten an. Was soll daraus für Deutschland oder die Welt Wertvolles wachsen? Nachts von Seattle nach Portland zurück.
Okay, das ist schon Harry Graf Kessler, wie man ihn kennt.
Ja, genau, finde ich gut. Ja. Er wird doch später über die Amerikaner schnüffeln, aber über die Deutschen in Amerika hat er schon mal geschnüffelt. Und dann reist er nach Minneapolis, das fand ich auch ganz gut, da gibt er seinen Eindruck von der Stadt wieder, um 7, Zitat, in Minneapolis.
Durch die Stadt, die einen wenig angenehmen provinziellen Eindruck macht. Zum Hotel Curtis, das angeblich das Beste sein soll, aber altmodisch, hässlich und verwohnt ist. Offenbar seit den 90er Jahren nicht renoviert. Ich bekomme dort eine trollige, altmodische Zimmerfolge. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Badezimmer. Alle gleich hässlich eingerichtet. Das Ganze könnte in Magdeburg oder Halle stehen.
Okay, das ist auch auf den zweiten Blick ist das auch ein ganz schöner Diss gegen Halle und Magdeburg.
Ich finde einige Sachen großartig. Also erstmal finde ich ja schön, dass er die 90er Jahre referenziert, aber ja, die 98er Jahre, das finde ich toll, deswegen habe ich Stelle ausgewählt. Dann finde ich witzig, was er da für ein Hotelzimmer hat aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Badezimmer. Klingt jetzt nicht so bescheiden. Ja. Und dann finde ich gut, dass schon, ich wäre wahrscheinlich irgendwie morgen mit Tomaten geworfen, aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel Magdeburg oder Halle ist jetzt nicht in den Top 10 der hübschesten deutschen Städte. Muss man, finde ich, das kann man schon mal in den Raum stehen lassen. Und ich finde lustig, dass er ausgerechnet diese beiden Städte auch vor 100 Jahren, da waren die auch noch nicht zerbombt, sondern das ist ja auch eine Folge des Bombenkriegs und das Aufbauen der DDR heutzutage, wie die Städte aussehen. Und das finde ich auch interessant. Könnte man heute auch bringen. Die Referenz zu Magdeburg und Halle, die Referenz auf die 90er Jahre. Also finde ich irgendwie lustig. Mhm. Nur 100 Jahre später.
Vor allem, ich stelle mir vor, wie das wäre heute. Also würde ich wäre der Bericht von heute, dann würde ich mir auch ein Hotelzimmer aus den 90er Jahren vorstellen. Ganz, ganz furchtbar, richtig dunkel, erdrückend mit so einem Spanplattenholz. Die ganzen Möbel aus so einem ganz dunklen Spanplatten oder hellen Spanplatten und dunklem Holz. Ganz furchtbar. Vielleicht auch noch so ein richtig muffeliger Teppich auf dem Boden oder Auslegwaren.
90er Jahre, ne? Weiß Bescheid, ne?
Oh. Die Gardinen, Luis. Ich hab Bilder im Kopf.
Oh, und so ein schöner gelber CRT-Computermonitor, so schön angegelbt. Oh. Da immer so Prompt, wenn man die anmacht. Ja, also das ist 90er Jahre halt, ne? Ja. Harry Kessler weiß Bescheid.
Die Küchenmöbel sind aus so einem Spanplatten gefertigt, aber die Griffe von den Türen sind aus so einem ganz furchtbaren, vergilbten Plastik.
Oh, ja.
Gut. Ja, danke für diesen Passage. Ja. Ich habe jetzt muss nachts wieder gut schlafen können.
Ja, also Harry Kessler leidet, ja. Er leidet weiter, weil die arme Sau, ja, als echter Elche, was muss er als nächstes machen? Er geht nach Chicago und dann nach Buffalo, um sich die Niagara-Hölle anzugucken. Also ich meine, wir leiden mit ihm, ja, armes Schwein, ne? Die Kinder aus Berlin fahren verhungert nach Wien, aber er guckt die Niagara-Fälle an. Und Zitat.
Früh auf der kanadischen Seite an den Niagara-Fällen und dort einige Minuten gehalten. Die Umgebung ist völlig industrialisiert, schwarz von Raub und Kohlenstaub. Man hat den Eindruck, dass das gewaltige Naturschauspiel sich in der Vorstadt einer Fabrikstadt abspielt. Es wirkte daher auf mich nicht sonderlich erhebend. Die Mischung von Hässlichkeit und gewaltiger Naturgröße ist Futter für die Fantasie, aber nicht für das Auge. Man kann es feuilletonistisch verwenden, aber weniger genießen.
Also würde er ein Ranking machen über Do's und Don'ts. Das klingt so, als ob die Niagara-Fälle auf den Don'ts stehen.
Also ich finde es auch wieder so großartig. Stell dir mal vor, du willst irgendwas bewerten und sagst sowas wie, also die Mischung der Hässlichkeit und der Größe ist schon Futter für die Fantasie, aber ganz ehrlich, nicht für das Auge. Finde ich großartig. Statt zu sagen, das ist hässlich. Naja, also, finde ich schön.
Ja. Gut, man müsste sich so eine Sätze mal aufschreiben, dass man die für den Alltag parat hat.
Ist doch, ich meine, großartig, tut mir leid, also das hat was. Das ist ein ganz großer Meister. Und dann hat er dann bei den Niagara-Fällen noch einen Heimweh nach Europa. Das wollte ich auch nochmal beschreiben.
Ah, ja.
Zitat.
Ein unermessliches Heimweh nach Europa ergriff mich. Aus dieser Seichtheit, dieser aufgeputzten, menschenfressenden Barbarei hinaus, die so selbstzufrieden ihren billigen Glasschmuck wie Diamanten der Welt hinhält, korrupt und billig, flach und ohne jeden Grund selbstzufrieden und protzig erschien mir plötzlich im Anhören dieses russischen Volkslieds hier alles. Amerika hat nur den Kapitalismus aus Europa übernommen, ohne alle anderen tiefen Wurzeln europäischer Kultur, außer der seichten, rationalistisch-moralistischen Dekadenzform des Christentums, die das englische Kleinbürgertum des 17. und 18. Jahrhunderts als idealistischen Aufputz des Kapitalismus zurechtmachte. Eine dünne Lehmkultur und die monströs wuchernden Giftpflanze des Kapitalismus, das ist im Wesentlichen Amerika heute. Es werden vielleicht Jahrhunderte vergehen und viele Revolutionen Land und Volk umflügen müssen, ehe hier eine eigene Kultur und eigener tiefer Kulturboden entsteht.
Oh, das ist ganz schön gedisst. Harry Graf
ist ganz schön der alte Kommunist.
Also immer gegen den Kapitalismus wettern und dann noch sagen, die haben keine eigene Kultur. Kommt nicht so gut an.
Ja, es ist sehr, sehr arrogant und gleichzeitig, also das habe ich komplett ausgelassen, er hat dann irgendwo da im Mittleren Westen noch eine Bühne gefunden und überlegt, da zu investieren. Ja, also.
Kann es dann nicht so schlimm sein.
Es ist auch nicht so unkapitalistisch, in so eine Mine zu investieren. Und es ist auch mit ererbtem Geld, finde ich, auch einfach, den Kapitalismus zu kritisieren. Das war immer so ein bisschen gemein, weil dafür kann er dann auch nichts. Ne? Das immer hinzustellen, aber naja, lassen wir das ganze Thema. Ich finde das grober Unfug und sehr arrogant, ehrlich gesagt, so zu urteilen.
Ja, dann soll er doch das Geld, was er hat, ins Deutsche Reich zu den Kindern schicken.
Ja, also richtig. Ist aber trotzdem, ich meine, es hat sein Tagebuch und er hat dann recht, seine Ansichten da aufzuschreiben. Und ist dafür ja gar nicht gedacht gewesen.
Das stimmt.
Muss man ja auch zugute halten. Das hat er jetzt ja nicht irgendwie jemanden an der Straße aufgezwungen, seine Ansicht, sondern ich gehe in sein Innerstes, in sein Tagewerk ein und seziere auch seine dunklen Seiten an die Öffentlichkeit. Dann würde ich sagen, das war jetzt auch der Harry Kessler Teil von meiner Seite. Ich hätte noch ein kleines Thema, was ich bringen würde wollen, wenn ich darf. Und zwar, ich würde etwas gerne noch zur Geschichte Taiwans von vor 100 Jahren sagen, Steffen.
Ja, bin ich gespannt, Luis. Was hast du uns denn da mitgebracht?
Ja, genau. Also sind wir mit dem Mietauto durchs Land gefahren. Ein ganz tolles Land, nette Leute, sehr zu empfehlen. Also man braucht 5 Stunden, wenn man auf der flachen Seite von oben nach unten fährt. Also Taiwan ist eine längliche Insel. Und geografisch, du hast so an der westlichen Küste eine lange Ebene, die auch total mit Städten sehr dicht besiedelt ist, wo auch die ganze Industrie des Landes ist. Dann hast du Berge, die bis 4000 Meter hoch gehen. Und dann die Ostküste, die sehr dünn besiedelt ist, die im Wesentlichen eine Küstenstraße ist, wo hier und da mal ein paar ebene Flächen sind. Und die Berge, die sind extrem steil und wirklich ganz, ganz Niveau kaum nutzbar, außer hier mal eine Milchfarm. Ja, und das ist Taiwan. Da leben, glaube ich, knapp über 20 Millionen Menschen. Man kennt es heute aus den Medien. Gibt's politischen Streit, wer ist jetzt das wahre China und die Volksrepublik sieht das als einen abtrünnigen Teil ihres Landes. Und ja, das würde ich jetzt hier aber erstmal rausklammern wollen. Mhm. Das können wir dann, das kann man dann Stück für Stück aufarbeiten. Ich war da, wir waren im Historischen Museum, ich habe mir da auch Bücher gekauft über die Geschichte von Taiwan. Und was auf jeden Fall auffällt, kann ich jetzt schon sagen, positiv auffällt, die setzen sich kritisch mit ihrer eigenen Geschichte auseinander. Also das ist etwas, was in der Volksrepublik so nicht stattfindet. Das merkt man in Taiwan, es gab ja den Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen. Und die Weißen sind dann 1950 nach Taiwan, als sie den Bürgerkrieg verloren hatten, geflüchtet, haben ihren eigenen Staat gegründet, der sich Republic of China, also ROC in Englisch, die Republik von China, gegründet. Und die haben jahrzehntelang militärisch dieses Land regiert und Tausende von Leuten einfach umgebracht, weil sie Angst hatten von einem kommunistischen Putsch. Und die haben die ohne Gerichtsprozesse verschwinden lassen, die Leute. Man konnte als Nachbar den Nachbarn anzeigen, weil der was gegen die Regierung gesagt hat, dann war der halt weg und keiner wusste, wo der war. Das war 30 Jahre bis in die 80er Jahre der Fall in Taiwan. Und was aber Taiwan unterscheidet von der Volksrepublik, die ähnlich schlimme Vorgänge hatten oder genauso, dass die das kritisch sehen und dass das in allen Museen und überall aufgearbeitet wird und dass sie sich damit auseinandersetzen und dass ein öffentlicher Diskurs stattfindet. Und deswegen war das sehr, sehr spannend, da in die Museen zu gehen, weil halt da wirklich historische Arbeit durchgeführt wurde. Das heißt, es gab einen kritischen Diskurs mit der eigenen Vergangenheit.
Das klingt ja schon erstmal ganz, ganz gut, ne, dass die da. Also, dass du zumindest das Gefühl hast, dass sie sich da kritisch auseinandersetzen.
Definitiv. Also in der Volksrepublik bin ich auch hin und wieder und da ist das nicht der Fall. Also ich bin da schon einmal im Jahr in der Volksrepublik, wenn nicht Corona ist und das ist so. Also wenn man in offiziellen Museen geht. Und ja, und zur taiwanesischen Geschichte wollte ich sagen. Also vor 100 Jahren war Taiwan Teil des japanischen Imperiums. Und das sieht man auch jetzt noch an jeder Ecke. Also die sind ganz spannende kulturelle Misch zwischen Japan und chinesischer Kultur. Die Einwohner in Taiwan, die reden Putonghua, also die reden Mandarin, wie die Chinesen im Festland. Man kann sich fließend verständigen und das sind halt Chinesen. Ne? Nur, dass die halt seit 50 Jahren sozusagen eine eigene Regierung haben. Das bedeutet, die hatten auch keinen großen Sprung nach vorne. Die hatten keine Kulturposition. Das heißt, die ganzen Tempel und die ganzen Heiligtümer wurden alle nicht kaputt gemacht. Das sieht man auch. Und die sind sehr, sehr tief kulturell verwurzelt, religiös und halt etwas anders, aber wie gesagt, kulturelle Chinesen. Und vor 100 Jahren waren da die Japaner an die Macht.
Mhm. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass die Japaner da an der Macht waren.
Ja, Taiwan selber war ewig von Ureinwohnern bewohnt, die heißen Aborigines. Das ging mehrere 10.000 Jahre so. Und die ersten, die sich von außen auf diese Insel für die Insel interessiert haben, das waren die Holländer, das mit der Ostindischen Kompanie. Das war die erste Periode in der Geschichte. Danach gab es eine chinesische Periode, die nennt sich Ming-Shem-Periode. Und da ging es halt los, dass die Chinesen sozusagen auf die Insel die Kontrolle übernommen haben. Wie gesagt, eigentlich war sie besiedelt von Aborigines. Das ist immer noch ein ganz großes Thema. Da leben eine 500.000 Aborigines. Die sind sehr, sehr ähnlich den Maoris in Neuseeland oder den Aborigines in Australien oder den Ureinwohnern in Papua-Neuguinea. Da gibt es über 20 Stämme, die ihre eigene Sprache jeweils haben. Noch eine 500.000 sind die stark insgesamt in Taiwan. Und die sind auch anders als die Chinesen. Das sieht man auch noch. Aber weil die Insel sehr nah ist an China, haben die Chinesen im Laufe der Jahrhunderte mit ihrer Manpower halt die Mehrheit der Bevölkerung gestellt, weil es immer wieder zu Einwanderungswellen kam. Und für über 200 Jahren war dann China Teil des chinesischen Kaiserreichs als eine Provinz fern von Peking. Und ewig hat sich eben China nicht für Taiwan interessiert, sondern es ging dann erst los, als halt die Holländer da waren, haben die sich auch gefragt, was machen die denn da auf dieser Insel? Formosa heißt sie auch, die schöne Insel. Und dann ging es halt los, dass die Chinesen die besiedelt haben und die Kontrolle übernommen haben. Die hatten aber erst jahrhundertelang nur die Kontrolle über den Westteil der Insel, haben den Ostteil der Insel Wildnis genannt, wo die Aborigines gewohnt haben. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie die ganze Insel Teil vom chinesischen Kaiserreich der Qing-Dynastie war.
Das klingt so ein bisschen nach Kindergarten, ne? Also jetzt, weil also, da liegt ein Ball in der Ecke und ich habe nie mit dem Ball gespielt. Jetzt kommt ein neues Kind, nimmt sich den Ball und auf einmal will ich den Ball haben.
Ja, und genauso das wurde uns das im Nationalmuseum in Taiwan erzählt. Ne? Also da hatten wir Glück, da hatten wir eine 1:1-Führung, halt auf Chinesisch, aber meine Frau hat übersetzt, von daher ging das. Also im Nachhinein dann übersetzt. Hm. Ja. Und ich habe ein Buch gekauft, auf Englisch, zu dem, was in der Führung dran kam. Deswegen kann ich so weit sehen, paar Sachen.
Und das übersetzte ja. Dann auf Chinesisch dann für deine Frau?
Nee, natürlich nicht. Also da lerne es, aber da, also das ist 3 Level weiter, um einiges weiter.
Ja, aber so würde sich der Kreis schließen, Luis. Vielleicht als kleinen Ansporn.
Na, es wäre halt witzig, was da noch ankommen würde, ne?
Ja, so ein bisschen stille Postgeschichte.
Ja, es hat die Frage, mein Sohn ist jetzt 2, wenn man denen was erzählt, der soll das einer anderen Person erzählen, oder wenn jemand mir was erzählt, ich soll das schon nicht wiedergeben, wer besser ist. Wäre ein spannendes Duell.
Okay, der Wettbewerb mit einem 2-Jährigen, gut.
Ja, also das könnte ich vielleicht noch schaffen. Aber dann wird's auch. Aber auch das wird hart. Machen wir das.
Gut.
Jedenfalls, es gab dann einen Krieg zwischen China und Japan 1894, wo mega überraschend die Japaner gewonnen haben. Und es war eine lange Reihe von Kriegen, die übrigens China verloren hat. Da gab es ja die Opiumkriege. In diesem Zeitraum hat China immer mehr an Souveränität verloren und wurde von ausländischen Mächten total besiegt, weil das Land extrem rückständig war. Es hat eine feudalistische Struktur, keine Industrialisierung und war halt nicht in der Lage, eine moderne, industrialisierte Armee aufzustellen mit modernen Schlachtschiffen und Kanonen, was man halt so hat in großem Maßen. Mhm. Und dadurch wurde halt dann Hongkong, kam an die Engländer, Qingdao kam an die Deutschen und eben im Zuge dieser Prozesse, das war ein eigener Krieg, der chinesisch-japanische Krieg, da gab es eine große Seeschlacht, wo die Japaner die Chinesen komplett platt gemacht haben und so kam 1895 eben Taiwan an die Japaner. Was ich ganz witzig fand, ist, stell mal vor, du bist jetzt China, ne? Und jetzt hast du so einen Krieg verloren, das musst du halt Taiwan an Japan abgeben. Und hast du eine Idee, was du machen kannst, um Japan ans Bein zu pinkeln?
Also nach der Geografie, die du gesagt hast, würde ich dem den Ostteil mit den ganz vielen Bergen geben.
Nee, die mussten schon Taiwan komplett abtreten, das haben sie auch gemacht, das musst du auch machen. Du hast diesen Friedensbeschluss mit ausländischen Mächten, also da kommst du nicht raus. Also du musst diese Insel sozusagen auch.
Ach so, im Komplett, was? Okay.
Was? Ja, und was, hast du eine Idee, also das fand ich ziemlich cool, die Aktion, also intellektuell, mach ihn dann für die Bevölkerung was Mist, was sie gemacht haben?
Nee, das ist mir jetzt zu breit da, keine Ahnung. Ich wäre jetzt auf Infrastruktur gegangen, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Nee, sag mal.
Nein, und zwar, also dieses japanische Kaiserreich, das chinesische Kaiserreich, die Qing-Dynastie, also Demokraten vom Herrn, die haben die Republik von Taiwan aufgerufen und es unabhängig gemacht.
Ah, tja, das ist dann natürlich schwierig für den Japaner, sich denn da zu besetzen, ja.
Ja, also ich meine, die haben ja gesagt, ja, also wir geben Taiwan ab, aber was können wir denn dafür, wenn die Taiwanesen eine Republik gründen? Ist ja nicht unser Problem. Also natürlich waren das halt Chinesen, die halt nichts von den Japanern wissen wollten und das war schon alles so orchestriert. Und so gab es dann einen Krieg, ja, da sind dann die Japaner einmarschiert, aber die Japaner waren extrem stark im Militärischen und haben die platt gemacht, sind viele Leute gestorben. Also das war eine Mistaktion im Ergebnis.
Ja, natürlich, wenn ich mich gerade neu, also wenn die Chinesen gerade abgehen und das waren die Hausherren und ich soll jetzt eine neue Republik gründen, dann habe ich ja kaum was aufgestellt, infrastrukturmäßig, aber auch in der Abwehr. Und jetzt kommt da die Großmacht Japan, da kann ich natürlich nicht gegenhalten.
Ja, das war die Republic of Formosa. Wie Formosa ist portugiesisch für schöne Inseln. Und das ist eine schöne Flagge, da stand ich im Museum davor, so einen blauen Hintergrund mit so einem riesen Tiger drauf und 2 Wolken unten im Feuer. Cool, die Flagge.
Ja. Ja. Och, also spannend, spannend, dass so dieses portugiesische Wort das bis dahin geschafft hat. Ja. In den Namen von der Republik.
Ja, also Formosa, also die Portugiesen haben das entdeckt, zwar irgendein Portugiese, der ist eigentlich nach Japan gefahren, ist an Taiwan vorbeigefahren, sah halt gut aus und hat das Ding schöne Insel genannt. Ja, so kam das halt.
Da klingt aber auch schon wieder sehr viel Komisches dabei, wenn du sagst, da lebten Aborigines Tausende von Jahren und dann fuhr da ein Portugiese lang und hat das entdeckt. Ach so.
Ja, aber tatsächlich, das war wirklich das Coole an diesem ganzen Museum. Genau das haben die im Museum auch gesagt, dass das doch alles total schizophren ist und eigentlich die Insel den Aborigines gehört.
Finde ich auch.
Das haben die, da haben die sich wirklich viel drüber ausgelassen. Und das war ein ganz wichtiges Thema in der eigenen Nationalgeschichte, was ich ja total stark fand, weil man hätte ja auch sagen können, 95% der Bewohner sind Chinesen, wir machen die chinesische Geschichte, wen interessiert die Aborigines, ne? So ein bisschen wie die Amerikaner mit den Ureinwohnern, die Indianern, und war aber nicht. Also die hatten richtig viel, also die Aborigines waren sehr, sehr stark repräsentiert.
Und das klingt wirklich sehr sympathisch, was du da sagst.
Ja. Also wirklich, das hat mir richtig aufgefallen. Ein Drittel des Museums war den Aborigines gewidmet oder die Hälfte. Und das haben die immer wieder gesagt, dass die eigentlich die Geschichte der Taiwan sind. Und die Chinesen sind halt da einen kleinen Teil der Gesamtperiode da halt eingewandert, um halt ein neues Leben aufzubauen.
Gut. Also jedenfalls dann zurück zur Geschichte. Die Japaner sind jetzt da in der Republik of Formosa.
Genau, die haben die platt gemacht und dann war es Teil des japanischen Empires. Und es gab am Anfang sehr, sehr viele Aufstände gegen die japanische Herrschaft, die blutig niedergeschlagen wurden. Ja, lustig, also interessanterweise von den Chinesen als auch von den Aborigines. Aber halt, also die Aborigines haben nicht für die Chinesen, die Chinesen nicht für die Aborigines gekämpft, sondern jeder für sich selber. Und das wurde aber in der Zeit immer ruhiger. Und die Japaner, die haben eine Kolonialherrschaft aufgezogen, die interessanterweise in Taiwan relativ positiv gesehen wird. Also das ist immer wieder aufgekommen, dass die Japaner wirklich ein gutes Standing haben in Taiwan, was wirklich interessant ist, weil in China jetzt nicht, die haben ja da ganz schlimme Verbrechen begangen und in Korea zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Also in anderen Teilen ihres alten Imperiums, das 1945 aufgeteilt wurde, sind die Japaner als schreckliche Kolonialherren bekannt, aber nicht in Taiwan. Und dabei war das ein Kolonialregime, also ein Japaner hat wesentlich mehr Lohn bekommen als ein Taiwanese für den gleichen Job. Die chinesische Kultur wurde auch diskriminiert. Und es gab fast zwei verschiedene Schulen, einmal nur für Japaner und einmal für alle anderen. Trotzdem sind die Japaner relativ gut gelitten, interessanterweise.
Ja, okay. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
Ja, ich habe das gefragt. Und zwar, die meinten, dass die Regierung danach, also diese, also die Kuomintang, das ist die Partei, die, also die Kuomintang, das war so eine linke Partei mit Mao und so, die dann halt sich aufgeschlüsselt haben in die Kommunisten und in die Kuomintang und die einen Bürgerkrieg gemacht haben. Das sind die, die dann 1950 nach Taiwan waren und die waren so scheiße, dass die Japaner richtig, richtig gut waren dagegen. So hat er mir das erklärt.
Ah, also es ist eine relative Sicht. In Relation gesehen sind die dann wiederum beliebt gewesen. Gut.
Ja, und dazu muss man verstehen, die Kuomintang, die gibt es heute immer noch, die wird meistens von älteren Einwohnern Taiwans gewählt, die halt aufgewachsen sind in deren System, weil die hatten so eine autokratische Züge und da mussten alle in Jugendorganisationen beitreten und dann rumbeten. Was auch interessant ist, der Gründungstag der Kuomintang, dieser Partei, ist quasi der erste Tag im eigenen Kalender von Taiwan. Die haben einen eigenen Kalender, also die haben total, und nicht jeder, der einen eigenen Kalender macht, ist mir schon mal unsympathisch, weil es ja so ein religiöser Krempel. Und die sind immer noch im Parlament mit einer großen Oppositionspartei, ja. Unter dem Hintergrund war das halt spannend, dass die Führerin sozusagen in Taipei das halt so auch ganz klar ausspricht, was da passiert ist und auch warum die Japaner so beliebt sind. Also das ist halt, ich mag diesen kritischen Umgang, obwohl die Partei immer noch stark ist und halt eher von Älteren gewählt wird.
Ja, ich finde es auch interessant, dass sie das im Museum so sagen darf, ja.
Nee, das war nicht im Museum. Wir haben eine Führung gemacht in Taipei und da hatte ich das gefragt.
Ach so. Okay.
Im Museum haben die es aber auch gesagt, dass die Japaner viel Gutes bewirkt haben. Also die haben nicht, haben auch ganz klar diesen Rassismus und diese Kolonialherrschaft auch gezeigt mit historischen Quellen, die man das halt gut macht aus meiner Sicht. Gleichzeitig hat auch gesagt, dass welche halt auch gekommen. Also wenn du, ich habe ja ein Buch, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber wenn man da Taipei einguckt, ist eine sauber, gut gebaute Stadt mit europäischem Gebäude, einem riesigen Bahnhofsgebäude im europäischen Stil. Die ganze Stadt wurde, die ganze Stadt war in den 20er Jahren von einer Eisenbahn durchzogen. Ja. In den 20er Jahren war Japan ziemlich demokratisch. Das heißt, es gab in Tokio eine taiwanesische Exilfront, die halt versucht haben, auf demokratischen Wegen eine Unabhängigkeit zu erzielen. Also das ging auch innerhalb dieses Systems. Es gab moderne Krankenhäuser, ein gutes Schulwesen, gute Bildung auch für die nicht-japanischen Schulen. Und dann irgendwann haben alle Intellektuellen Japanisch gesprochen, Japanisch geschrieben und waren dann immer mehr assimiliert auch. Und es sind im Zweiten Weltkrieg auch, Spoiler Alert, viele freiwillig für Japan in den Krieg gegangen, um halt quasi für Asien, so war damals die Propaganda halt, zu kämpfen. Und ja, das fand ich sehr, sehr interessant, ja. Und das ist halt das, was wir haben. Also wenn du Bilder aus den 20er Jahren Taipei guckst, eine saubere Stadt voller Autos und Bussen und Zügen, sehr, sehr europäisch, also kann ich dir, willst du, wenn ich da bin, auch mal zeigen. Und sehr, also deswegen waren die halt sehr, sehr gut gesehen, die Japaner. Und das war diese japanische Periode, die fast 50 Jahre ging, bis 1945.
Ja, achso, und dann verliert Japan natürlich auch mit im Zweiten Weltkrieg und muss diese Gebiete dann abgeben, wahrscheinlich, oder?
Richtig, und zwar an China wiederum. Und ja. China war damals die Republic of China, also quasi, also damals war die Kuomintang in Peking und hat das ganze Land regiert, war aber im Bürgerkrieg mit der kommunistischen Partei unter Mao, die durch den langen Marsch kleine Gebiete in China damals kontrolliert hatten. Und es gab während des Zweiten Weltkriegs so eine Art Frieden, weil man gemeinsam gegen auf die Japaner eingeschlagen hat. Und danach hat sich der Bürgerkrieg halt entwickelt und war halt vorher das Teil der Qing-Dynastie war, ging Taiwan zurück. Und die Chinesen, als sie Taiwan bekommen haben, die waren sehr überrascht, weil es waren für die alles ein Haufen Japaner, die Japanisch sprechen, vor allem gerade die geistige Elite, und für Japan gekämpft haben. Und die Japaner waren, also die Taiwanesen waren überrascht, als chinesische Truppen in Taiwan gelandet sind, weil die wirkten sehr ungebildet, sehr dreckig und sehr verhungert. Und die haben gewundert, wie die Leute in der Lage waren, die Japaner zu besiegen. Und das, und da gab es dann auch gleich halt den ersten Aufstand, der dann dazu geführt hat, dass halt diese, dass halt die Leute massiv umgebracht wurden. Japanische Sprache wurde auch sofort verboten. Ich war auch im Literaturmuseum in Taipei und dann konnten alle intellektuellen Schriftsteller, falls sie überlebt hatten, gar nicht mehr schreiben, weil sie halt nur auf Japanisch geschrieben haben, mussten erstmal umlernen. Das, das ist so. Jetzt würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Punkt, so einen kurzen Umschlag in taiwanesischer Geschichte. Ich kann das Land sehr empfehlen zu besuchen. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja. Und, danke dir. Also ich muss zugeben, da habe ich auch eine große Bildungslücke, was diese Geschichte angeht. Natürlich bekommt man durch die Nachrichten mit, dass es diesen großen Streitpunkt gibt mit der chinesischen Republik. Aber auch diese Besetzung durch die Japaner und vor allem das mit den Aborigines, das war mir bisher nicht bekannt.
Ja, und ist sehr zu empfehlen zu besuchen. Also es hat viel Dschungel, hast halt da, die Aborigines sind richtig so Polynesier mit diesem Hawaii-Vibe, gar nicht so bekannt. Diese Berge sind 4000 Meter hoch, das ist total cool, da gibt es dann also Kuhfarmen. Und da fährst du halt ein Auto wirklich vom Meer in 2 Stunden hinten, ne? Und das alles so ganz klein zusammen, so Mikrokosmos, total tolle Insel und total ganz, ganz liebe, nette Menschen.
Ja. Wichtigste Frage bei so einem Land, wenn ich es besuchen will, für mich ist, gibt es da giftige Tiere? Also du warst so unterwegs und weißt es gar nicht.
Also nicht, dass ich wüsste. Die sind jetzt nicht bekannt für giftige Tiere.
Gut, okay. Das klingt schon mal
so. Es gibt keine großen Raubtiere und es gibt jetzt keine, kannst nicht aufschließen, dass es eine giftige Schlange da gibt. Ist mir aber nicht bekannt.
Aber wenn die einen Tiger auf der Flagge hatten, muss es ja einen Tiger gegeben haben.
Ja, das gab's alles aber nicht mehr, ist alles weg. Also die Insel ist ziemlich überbesiedelt, weil ein Großteil, also das Landesinnere sind halt diese Berge und die sind, also das ist Wahnsinn. Da sind wir einmal durchgefahren und das sind einfach 4000 Meter hohe Berge und das sind so eine Schlucht und da ist gar nichts. Also du hast halt komplette Natur sozusagen mit so riesen Wäldern, so Kieferwäldern gefühlt, ja. Und alles andere ist total übersiedelt. Und da hast du wenig Natur in dem Sinne, außer hier in einem Nationalpark. Und der Nationalpark, die sind da nicht groß, haben so ein Visitor Center. Und gerade in, also das sind zwar, das merkt man dann doch, so wie in China selber, die Nationalparks da sind so für einen Europäer, so wie Freizeitparks gestaltet. Du hast immer perfekte Wege, alles perfekt abgesichert. Sobald da irgendeine Felswand ist, kannst du dir einen Bauhelm ausleihen wegen Steinschlag. Das ist nicht, also das ist die Stärke von Taiwan ist jetzt nicht, dass man unberührte Natur findet, das mal so zu formulieren. Also dadurch ist es sehr, sehr sicher, würde ich sagen. Okay. Da würdest du, ich glaube, ich dann doch wohlfühlen.
Dann verstehe ich das. Und ja, das klingt für mich nach Sicherheit.
Okay. Ja, also auch alles perfekt beschildert und wirklich, dass die Asiaten sind nicht die gerne irgendwie in, also jetzt wieder Generalismus, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die immer in so da das letzte Abenteuer suchen, sondern wenn das richtig schön ausgebildet, bequem und beschildert und sicher ist, gefällt ihnen das.
Das klingt ja für mich, also für mich persönlich klingt das ganz sympathisch. Lassen wir das.
Ja, aber ist schön. Kannst auch ein Boot nehmen, Delfine und Wale gucken. Das ist schon cool. Also, kann man sehr empfehlen.
Gut. Ja, dann danke dir, Luis, dafür. Und ich glaube, dann sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Hattest du heute viel zu berichten. Und dann bleibt mir nur noch das Schlusswort. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zeitreisende. Und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge am 15. Mai.
Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.